Also ich habe wieder eine sensationell gute Karfreitagspredigt gehalten an Ostern. Es ist nicht so gut wie die vom letzten Jahr, aber doch auch ordentlich gut. Und ich hoffe, dass es auch heute hier bei euch gut kommt. Vielleicht kannst du mal anfangen einblenden. Ja, ich möchte mit euch über die grosse Frage nachdenken. Die Frage der Auferstehung. Und vielleicht auch dann die Frage, was bedeutet das überhaupt für dich? Und wenn man heute so ein bisschen in die Welt raus schaut, dann kann man sich schon mal Gedanken machen, gibt es denn überhaupt eine Auferstehung? Oder anders gefragt, könnt ihr euch das vorstellen, wie das wird sein, von den Toten auferstehen? Ich meine, natürlich, wir singen es in den Liedern, natürlich, es ist das Fundament von unserem Glauben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, das können vielleicht die Jüngeren noch weniger verstehen, aber wenn man so ein bisschen älter ist und schon mal so an Gräber gestanden ist oder so mal in einer Leichenhalle war und Leute gesehen hat, die tot sind, könnt ihr euch vorstellen, dass Tote auferstehen. Das ist nicht so das Erste, was man gerade so denkt, oder? Also es ist doch, also ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie ich euch das vermitteln kann, aber ich finde es eine unglaublich krasse Sache, wenn das wirklich verhebt, dann ist das sowas Sensationelles. Und irgendwo ist es aber doch ja in unserer Gesellschaft so ein bisschen an den Rand gedrängt. Und irgendwie ist Ostern, wie auch Weihnachten, oder? Das sind so Feste, die werden wie mit vielem anderem überlagert. Es werden überlagert damit, dass man sagt, das ist ein Familienfest, man muss in der Familie miteinander essen und feiern. Man muss Ostergeschenke machen, Osterhasen austauschen. Es wird alles, was irgendwie also der Grund von unserem Glauben ausmacht, je länger sie mehr so wie gesellschaftlich zudeckt mit Nebeninhalt. Und ich glaube auch darum, weil es halt eben ein schwieriges Thema ist, weil Ostern etwas ist, wo wir uns wirklich überlegen müssen, ist das etwas Glaubhaftes oder nicht? Und wie, wenn es dann Ostern wirklich gibt, Auferstehung meine ich wirklich gibt, dann wäre ja auch noch die Frage, wie sieht denn das aus im Himmel? Und das ist etwas, wo die Sadduzäer da bei Jesus ein Stück weit haben wollen abfragen, wie ist denn das im Himmel? Und Sadduzäer, das ist eine von diesen ja, drei oder vier grossen Gruppierungen, die es dort mal gab. Sadduzäer waren Leute, die sehr gut bewandert waren in dem Wort Gottes, die aber ein bisschen auch paktiert haben mit den Römern, ein bisschen offener waren. Vielleicht wären es heute die Liberalen. Es ist noch schwierig, das so immer zu vergleichen. Dann. Neben den Sadduzäern gibt es Pharisäer, die sind sehr bekannt, Schriftgelehrten sind sehr bekannt, Zeloten, ist euch vielleicht auch noch ein Begriff, Sadduzäer, auch eine von diesen Gruppen, die Herodianer hat es dann auch noch gegeben, aber die sind, das war mehr eine politische Sache dann gewesen. Jetzt, die Sadduzäer haben, und das ist das Spannende bei ihnen, sie haben eine klare Entscheidung getroffen. Und ihre Entscheidung war ganz eindeutig, es gibt keine Auferstehung. Punkt. Und das ist eine Vorentscheidung, die in ihrem Leben dann alle anderen Fragen und alles andere auch mitentschieden hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. So Vorentscheidungen, das darf sein und das darf nicht sein. Manchmal fällt uns das gar nicht auf in unserem eigenen Glauben, dass man Sachen mal von vornherein ausklammert oder von vornherein klar ist, es ist so. Also wir haben zum Beispiel bei uns in der Gemeinde auch Menschen, die fordern mich immer damit ein bisschen raus, dass sie sagen, jede Woche krank ist, muss gesund werden. Und ich weiss dann einfach, das ist nicht so. Ich weiss nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich habe ja vor 3 Jahren meine beiden Ellbogen gebrochen, am Samstag. Und am Sonntag bin ich in einem Gottesdienst gewesen. Wir haben so einen Familiengottesdienst gehabt mit der Handpuppe. Und ich bin dann erst am Montag zum Arzt, habe erst dann wirklich gewusst, dass es gebrochen ist. Und ich habe dann einfach gewusst, ich habe brutal Schmerzen. Und dann haben die Leute gesagt, so, liebe Leute, ihr, die jetzt immer glauben, dass alle gerade sofort gesund werden, ihr könnt es ausprobieren bei mir. Ich wäre dankbar. Manchmal ist etwas einfach so, und ich habe schon dann bei Menschen schon gemerkt, wenn sie so verbissen sind in einer Glaubensrichtung, dann können sie gar nicht mehr objektiv die Sachen wirklich anschauen. Sie sind wie verbohrt in etwas. Oder ein anderer Mann, den ich vor 30 Jahren in der ersten Gemeinde kennengelernt habe, noch so völlig steif und fest gesagt hat, ja, es ist völlig klar, ein Christ heiratet nur eine Christin und ein Christin nur einen Christ. Und dann habe ich dann jemanden kennengelernt, der im Tschad in der Mission war und gesagt hat, es gibt im Tschad so einen Überschuss an Frauen, die gläubig sind. Sollen die alle ledig bleiben? Wenn wir ein neues Kloster auftun? Also, es funktioniert manchmal nicht. Übrigens, bei dem Mann ist dann seine Tochter hat jemanden geheiratet, der nicht gläubig ist. Das hat ihn im Innersten zerbrochen. Ich sage nicht, es geschieht ihm recht, aber Gott ist manchmal so, dass er uns dann sehr hart auch lehrt. Jetzt hat er sehr eine Vorentscheidung getroffen und wir alle treffen irgendwo Vorentscheidungen. Manchmal auch darum, einfach nur, weil wir einen Lebensweg gegangen sind, weil wir gewisse Erfahrungen gemacht haben, weil wir irgendwo gelehrt worden sind, weil wir denken, das ist unverrückbar und das muss so sein. Und jetzt hat er sehr gewusst, im Innersten innen, es gibt keine Auferstehung. Und darum ist es so spannend, oder, dass sie als Menschen zu Jesus kommen, die eigentlich nur Bestätigung suchen. Und vielleicht kennen das auch, wenn er so mit Menschen redet, die manchmal auch stark gesetzlich sind. Es gibt das auf beiden Seiten, eben jetzt im gesetzlichen Ecke oder so im stark pfingstlichen Ecke, dass man einfach sagt, so ist es und so bleibt es, fertig, da reden wir nicht drüber. Und das sind so Leute, wenn man mit ihnen redet, dann können sie manchmal schon Fragen stellen, aber sie wollen nur bestätigt werden. Sie wollen nicht wirklich über ein Thema nachdenken, sondern sie wollen einfach, dass man sagt, du hast recht und eingesteht, dass man selber Unrecht hat. Das sind Menschen, die sind nicht mehr Hörende, sondern sind Wissende, fest zementiert. Und die kommen jetzt zu Jesus und die haben die Vorentscheidung getroffen, es gibt keine Auferstehung. Steht so im Text drin, ist gerade von Anfang an klargestellt. Und jetzt konstruieren sie das Problem. Sie konstruieren das Problem aus dem Alten Testament raus. Und ich sage dem, ich habe darum einen Sandkasten da gemacht, das sind so Sandkastenspiele. Es ist kein reales Problem. Es ist nicht das Problem, das sie persönlich betrifft, sondern es ist ein Problem, das sie konstruieren, um deutlich zu machen, es kann keine Auferstehung geben. Ist da eine Frau gewesen? Ich denke, man kann sie erkennen. Ich habe extra nicht gezeichnet, damit man es auch sieht und weiß, was es ist. Und die hat geheiratet. Jetzt im Mosebuch steht, in den Gesetzen, wenn eine Frau heiratet, wenn ein Ehepaar zusammenkommt, und die haben kein Kind und der Mann stirbt, dann muss der Bruder von dem Mann dieser Frau Kind machen. Tönt ein bisschen komisch, ich kann es aber nicht anders sagen. Und letztlich geht es um eine Erbfrage. Ich tue es ganz kurz umreissen, ihr müsst das selber nachlesen, sonst, wenn das euch interessiert oder nachher auf mich zukommt, dann kann ich es euch erklären. Gott hat jedem Stamm, jeder Sippschaft, eigentlich jeder Familie hat ein Stück Land bekommen. Und der Gedanke Gottes war, dass das Land in der Familie bleibt. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig darum, wenn jeder ein Stück Land hat, dann verarmt niemand. Dann sind alle sozial eigentlich abgesichert. Jetzt, wenn einer kein Kind hat, dann heisst dass das, was eigentlich sein Stück Land, irgendwo anders wegkommt. Und dann gibt es plötzlich so die Grossgrundbesitzer und das hat Gott eigentlich nicht unbedingt wollen. Er hat wollen, dass jeder sich selber ernähren kann aus dem, was er hat. Und darum hat er das gesagt, wenn ein Mann stirbt ohne Kind, sein Bruder soll der Frau dann Nachkommen machen, damit die erben können. Und das ist, nehmen die Sadduzäer und sagen, ja, wir haben die Geschichte vorher gehört, der Abraham hat es vorgelesen, es sind sieben gewesen, alle sieben sind gestorben, kein Kind rum. Und dann ist die Frage, wie sieht denn das jetzt aus im Himmel? Und eigentlich denken sie, jetzt haben wir die verwünscht. Jetzt haben wir eine Frage gestellt, wo du keine Antwort kannst geben. Jetzt haben wir eine Frage gestellt, die deutlich macht, wie absurd Auferstehung ist. Und der Gedanke dahin ist natürlich, dass es undenkbar ist, dass man im Himmel mehrere Frauen hat, sondern dass es zusammen ist und Gott sagt, beziehungsweise Jesus sagt dann, gibt eine sehr spannende Antwort. Ich möchte aber noch einen Moment da bleiben. Und zwar möchte ich versuchen, auf unsere Situation abzubrechen. Denn wenn er heute mit Menschen über Auferstehung redet, ich weiss nicht, hat das irgendjemand gemacht, irgendjemand vom Nachbarn gefragt wurde, was machst du an Ostern? Und dann gesagt, ja, ich gehe in den Gottesdienst. Ja, was glaubst du denn wirklich an die Auferstehung? Vielleicht hast du auch schon erlebt, oder? Ja, ich glaube an die Auferstehung. Und dann gibt es Gründe, warum man nicht an die Auferstehung glaubt heute. Und einer von diesen Gründen, wo Menschen heute vielfach bringen, ist so eine Art ein wissenschaftliches Argument. Es ist das Argument von der Singularität. Das heisst, wenn es im ganzen Weltgeschehen etwas nur einmal gibt, dann kann es nicht sein, dass das gibt. Das ist These, Theorie. Und aufgrund von dem sagen wir dann, ja, weil du verstehst, Jesus so einzigartig ist, darum ist es unmöglich, dass das passiert ist. Sonst müsste das immer wieder passieren, denn alles in der Welt passiert immer mal wieder. Das ist der Gedanke. Und mit dem sagt man natürlich auch, man schließt völlig aus, dass Gott in eine Welt eingreifen könnte. Quasi man sieht die Welt als ein geschlossenes System, das sich einfach drüllt und es passiert. Der zweite Grund, warum manchmal Menschen sagen, dass es keine Auferstehung geben kann, ist, dass sie einfach schlichtweg sich das nicht vorstellen können, dass das, was man jetzt, dass es mehr gibt, als wir selber sehen und haben. Also sie glauben nur an das, was sie halt sehen. Und es gibt ja noch ganz andere Fragen. Oder zum Beispiel die Frage, haben Sie vielleicht auch schon gehört, ja, wie ist denn das mit den Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben? Was passiert denn mit denen? Das ist so eine Frage, die man manchmal den Christen stellt, uns Christen stellt, um zu sagen, es kann ja gar nicht sein, dass es einen Gott gibt, der gerecht ist, weil wenn die dann verloren gehen, weil sie noch nie gehört haben, wäre Gott ungerecht. Was würde er da antworten, wenn jemand so etwas sagt? Haben das Problem verstanden? Habe ich es komplett... Hat jemand einen Vorschlag? Machen wir gerne noch ein bisschen Evangelisationstraining. Selber bist du ja Ostern, oder? Da wird das Evangelium verkündet. Was würde jemandem sagen, der sagt, Gott ist ein ungerechter Gott, weil er die Menschen, die noch nie von ihm gehört haben, keine Chance gibt, um sich zu bekehren? Man könnte es auch nachbrechen, die Kinder, die Babys, die gestorben sind, sich nicht haben können entscheiden, was passiert mit denen, ist so ein bisschen die ähnliche Thematik. Was sagt man denn? Ja, einfach reinschwätzen. Bei mir kann man einfach reinreden in der Schule. Ja, ich kann morgen wieder in die Schule. Okay. Also ob sie nach ihrem Gewissen gehandelt haben. Mhm. Guter Ansatz. Tönt ein bisschen Römerbrief, he?
Genau, dann sieht man das und hat keine Entschuldigung. Mhm. Das ist eine Sache, wo Gott tut sich jedem Menschen offenbart.
Ja.
Auch wenn er vielleicht den Namen Jesus nicht
kennt. Genau. Oder Apostelgeschichte Athen, gell? Das geht sich in die Richtung. Ja, ja, also man könnte Gott erkennen, wenn man würde wählen. Wobei, gell, man muss schon sehen, ich meine, Natur ist natürlich vieldeutig. Oder es gibt dort auch andere Erklärungen, aber ja. Wisst ihr, was ich sage? Ganz einfach. Komm, wir können mal aus dem Sandkasten raus und wir schauen mal das richtige Leben an. Ist das dein Problem? Ist dein Problem, was mit diesen Menschen passiert? Wenn du Christ bist und es ist dein Problem, ja, dann gang und Mission, verkünd diesen Menschen. Wenn es dein Problem als Christ ist, dann gang hin und mach's. Dann lass dich senden. Wenn es dein Problem als Mensch ist, der nicht glaubt, dann muss ich sagen, du stehst in einer ganz anderen Situation. Du denkst jetzt über ein Problem nach, das dich gar nicht betrifft. Und das ist heute so gang und gäbe. Oder? Wir haben so viele Probleme von dieser Welt, die uns gar nicht betreffen. Wir haben so viele Nöte, die uns erschüttern, die uns aber gar nicht betreffen. Dass wir uns so ein bisschen gewöhnt sind, oder? So wie Fremdschämen, fremdtraurig sein, fremde Fragen beantworten. Einfach, ich sage dann, schau jetzt, deine Situation ist ganz eine andere. Deine Situation ist so, dass ich dir jetzt sage, dass Jesus von der Tod auferstanden ist. Und ich frage dich jetzt, glaubst du das oder glaubst du das nicht, weil das wird über deine Ewigkeit entscheiden. Du bist nicht einer von denen, der das Problem hat. Du bist der, der jetzt selber entscheiden kann. Ich hoffe, ihr versteht den Ansatz. Ich finde es wichtig, dass man nicht über theoretische Sachen redet mit den Menschen, sondern dass man anfängt, darüber zu reden, was sie selber betrifft. Also nicht so ein, dass was wäre, wenn, Spiele zu spielen mit ihnen und dann versuchen, irgendwie eine theoretische, schlaue Antwort auf eine theoretische, schlaue Frage zu stellen. Denn Jesus ist nicht gekommen, um in der Theorie zu brillieren, sondern um unser Leben zu verändern, um uns zu packen. Jesu Antwort auf die Frage von diesen Sadduzäern ist eine Knallhärte. Ich bin so Fan von Jesus, auch weil er nicht so ein lieber Kerl ist, wie wir manchmal denken. Weil er nicht so sanft und lieb ist und einfach immer nur sagt, ja, du hast schon recht und du hast auch recht und du auch. Und wir sind alles Gute und Liebe. Und er sagt, die haben keine Ahnung. Oder so, ich würde das mit solchen Worten sagen, wenn mir so sagt, die haben keine Ahnung. Keine Ahnung von Gott, keine Ahnung von der Schrift, keine Ahnung, wie es im Himmel aussieht. Die haben keine Ahnung. Mal einfach zack rausgehauen und dann erklärt er ihnen, in was das konkret keine Ahnung haben. Er sagt, ihr habt keine Ahnung über die Schrift. Ihr wisst gar nichts darüber, was Gott eigentlich sagt. Das ist ein brutal harter Vorwurf. Warum? Weil sie ja eigentlich die sind, die mehr oder weniger das Leben darauf setzen, die Schrift zu lesen. Und ich sage mal, sie sind ein Stück weit gesetzlich und dann sollten sie es ja wissen. Oder die Leute, die sehr, sehr bibeltreu sind, auch in unseren Kreisen, sie sollten ja eigentlich gewisse Sachen wissen. Aber sie sind manchmal genauso wenig gefeit wie liberale Menschen von so Fehlinterpretationen, weil einfach was nicht darf sein, manchmal nicht kann sein. Sie sind manchmal auch blind auf einem Auge. Ich habe das vorher versucht zu sagen, oder wenn man immer nur in einem gewissen Rahmen denkt, dann ist alles, was aussen rum ist, einfach nicht existent. Und je weniger und je enger das der Rahmen ist, desto einfacher ist es. Aber desto weniger ist es wirklich, bildet das wirklich das Leben ab. Weil das Leben ist einfach viel komplexer als einfach nur so ist es und so ist es nicht. Und darum immer einfache Antworten sind manchmal gut, aber manchmal auch einfach zu billig. Also er lehrt sie und er sagt, schaut, ihr müsst wieder neu anfangen mit dem Eingreifen Gottes rechnen. Ihr müsst wieder neu anfangen, damit zu rechnen, dass Gott tatsächlich mehr kann tun, als ihr euch vorstellen könnt. Das Problem, das die Sadduzäer da haben, ist, dass sie eigentlich ihren Alltag, wo sie haben, das, was sie jetzt vor Augen haben, nehmen und dann in den Himmel setzen und aufschauen und denken, da oben muss es genau gleich sein wie da unten, wie ein Abbild. Und das ist nicht so. Und das sagt Jesus sehr deutlich. Ist jetzt ein bisschen ein Herzthema, gerade, oder? Weil man manchmal dann denkt, ja, sehe ich meine Liebste im Himmel wieder oder nicht? Es ist nicht so, wie wir uns das vorstellen werden. Der Himmel ist nicht einfach eine Weiterführung von unserem Leben, das wir hier haben, sondern es ist eine ganz andere, eine ganz neue Qualität von Leben. Es ist von Gott geschaffen. Und jetzt sagt er ihnen dann, wenn ihr in den Himmel schaut und dort rauf denkt, dann müsst ihr nicht so denken wie auf der Erde. Auf der Erde, da wird geheiratet und wird verbunden miteinander. Im Himmel wird das nicht sein. Was denken da, warum sagt Jesus da, wir werden im Himmel sein wie die Engel? Habt ihr das gehört? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch im ganzen Text ein bisschen untergegangen. Aber was denken da, warum sagt Jesus, wir werden sein im Himmel wie Engel? Ist ja eigentlich gespässig, oder? Also, vielleicht denkt ihr da an die kleinen, dicken Engel, die es in Zürich so im Restaurant gibt. Ich weiß gar nicht, wo das war. Meine Tochter hat immer gerne angeschaut, die kleinen, dicken Engel dort. Also so werden wir nicht sein. Also ich nicht. Ich bin jetzt schon genug zu dick, muss nicht noch dicker werden. Ja, also was da? Keine Ahnung, niemand eine Idee? Neutrale Wesen. Mir fällt nicht an,
sie sind neutrale Wesen,
keine
Weibchen, keine
Engel und keine Männer. Keine sexuelle Wesen mehr, in dem Sinn, ja. Neutrale Wesen kann man auch sagen. Man wird nicht mehr heiraten, nicht mehr geheiratet werden. Ja, was werden wir dann sein im Himmel? Ich kann euch das nur schnell umreissen, gell? Das wären wieder zwei, drei Predigten für sich. Im Himmel werden wir das sein, was wir jetzt hier auf der Erde schon geistlich sind. Im Himmel werden wir das sein, was wir jetzt auf der Erde schon geistlich sind. Ich versuche das so einfach wie möglich zu erklären, aber es ist so komplex, dass es vielleicht nicht gelingt. Also, wenn wir zusammen sind und miteinander zum Beispiel eine Gebetsgemeinschaft haben und ganz innig verbunden sind miteinander und dann richtig merken, Jesus ist jetzt gegenwärtig und wir sind vor dem Thron Gottes miteinander und dann beten wir, dann lernt man dann geistlich kennen. Dann geht es nicht mehr darum, ist der eine ein Bankdirektor und der andere ein Strassenarbeiter, ist der bei der SBB und der andere bei der ZKB, genau. Ich kann die andere Grossbank sagen, aber das ist auch super. Das spielt alles überhaupt keine Rolle mehr, weil wir sind dort vor Gottes Thron und wir kennen uns als Menschen, die von Gott geliebt sind und die Gott lieben. Und wir erkennen uns auch, wir werden uns an dem erkennen, was wir geistlich sind im Himmel, nicht an dem, was wir äußerlich sind. Denn wo Jesus so verstanden ist, haben seine Leute zuerst nicht erkannt, mehrmals nicht erkannt. Aber sie haben erkannt an dem, was er gemacht hat und was er war, am Brotbrechen. Sie haben erkannt an dem, dass er sie angesprochen hat. Das ist sind alles geistliche Sachen. Und wir werden das, was wir geistlich sind, wird nachher wie sichtbar werden. Und wenn wir geistliche Zwerge sind, dann werden wir halt sehr klein im Himmel sein. Das wird halt dann einfach so sein, da kann man dann auch nichts mehr ändern. Und manchmal werden wir dann plötzlich Menschen sehen, die sehr unscheinbar gewesen sind, aber ein tiefes geistliches Leben gehabt haben und die werden sehr sichtbar dann sein. Wenn ich den Himmel müsste beschreiben, also ich hoffe, ihr könnt nachher alles fragen, wir machen dann nicht so Fragerunde oder so, sondern ihr könnt einfach zu mir kommen, wenn ihr noch etwas wissen wollt. Wenn ich an den Himmel denke, was der Himmel für mich ausmacht und ich das wirklich zack oben runterbrechen muss, aufs Letzte aber, dann würde ich sagen, der Himmel ist einfach dort, wo Jesus Christus neben dem Vater ist. Erhöht zur Rechten Gottes. Und der Himmel ist für mich geprägt von Jesus Christus, von seiner Gegenwart, von seiner Gnade. Das macht für mich Auferstehungsglauben und Auferstehungshoffnung aus. Der Himmel ist für mich der Ort, wo Jesus Christus alles wird sein und alles andere an Bedeutung wird verlieren, einfach wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann wird es nicht mehr wichtig sein, wer sonst noch da ist, sondern es wird nur wichtig sein, dass Jesus da ist. Sehr simpel natürlich. Ich weiß auch, dass dann kein Leiden mehr werden sein, kein Schmerz mehr wird sein. Wir werden, das habe ich schon gesagt, ein geistlicher Leib haben, geistliche Wesen sein. Und jetzt sagt Jesus ihnen, was die eigentliche Frage ist. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Wenn ich so Sachen lese in der Bibel, und darum fasziniert mich auch Gottes Wort immer wieder, ich würde nie im Leben drauf kommen, mit so einem Argument für die Auferstehung zu reden. Dass der Abraham, der Isaac und der Jakob leben und Gott ein Gott der Lebenden ist. Ist für mich überraschend und doch merkt man, wie Gott immer der gleiche Gott ist, schon damals wie heute. Also, Gott ist der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs gewesen. Er ist ihn aber auch jetzt, also müssen die jetzt leben und er wird ihn auch in alle Ewigkeit sein. Das ist das Argument von Jesus Christus. Die sind jetzt da vor dem Thron Gottes und wenn sie jetzt vor dem Thron Gottes sind und Gott ein Gott ist, der sie jetzt sieht, dann ist Gott ein Gott der Lebenden, dann muss es eine Auferstehung geben. Relativ simpel und darum sagt er, ich habe keine Ahnung von Gottes Wort. Wenn ihr nämlich lesen würdet, dann würdet ihr dort lesen, dass Gott von seinen Leuten nicht in der Vergangenheit redet, als die, die es einmal gegeben hat, sondern als die, die jetzt sind. Das Zweite, was er ihnen sagt, das ist das Argument, er sagt, ich bin nicht ein Gott oder Gott ist eben ein Gott von den Toten. Das ist übrigens ein Bild, das ich gefunden habe. Ich habe auch nicht genau gewusst, wie der Abraham aussieht, aber man lernt ja immer noch ein bisschen dazu. Wenn Gott ein Gott von den Lebenden ist und nicht von den Toten und die drei, die da genannt sind, als Fundament Israels zählen, dann müsste eigentlich das Volk Gottes schnallen, dass es eine Auferstehung gibt. Und dann plötzlich kommt vielleicht der Mann oder der Mann, der Sadduzäer, kommt das vielleicht dann wie Schuppen von den Augen und er merkt plötzlich, dass ich geglaubt habe, es kann keine geben, hat mich gehindert, das zu sehen. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, wenn das so ist, dass die Verstorbenen wirklich leben, dass die gegangen sind, wirklich vor dem Thron Gottes sind und dort sind, dann würde doch das auch bedeuten, dass unser Leben eine grössere Dimension hat, als was wir bis jetzt haben. Und letztendlich ist das unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist nicht, dass es uns in diesem Leben immer noch gut geht. Unsere Hoffnung ist nicht, dass wir vor allem Leid verschont bleiben und es immer einfach schön und locker ist, sondern unsere Hoffnung ist, dass wir mal mit denen werden vor dem Thron Gottes sein und arbeiten. Jesus sagt, ich lebe und ihr werdet auch leben. Und er sagt, dass er vorher stirbt, damit seine Jünger das wissen. Vielleicht fällt dir das manchmal auf, wenn er mal so das Evangelium in einem Zug durchlässt, wie oft Jesus immer wieder das Gleiche sagt, damit seine Leute das endlich mal begreifen. Und darum ist es auch für uns wichtig, dass wir immer wieder dranbleiben. Jetzt, warum haben die Sadduzäer das nicht geschnallt? Vielleicht einfach darum, weil sie ihrem eigenen Kuchen geblieben sind, weil sie mit Leuten zusammen sind, die immer nur das Gleiche gesagt haben wie sie. Ich lese manchmal auch Bücher, die mich aufregen, die mich nerven, die mich verrückt machen. Und ich habe auch schon jetzt gerade wieder ein Buch auf die Seite gelegt und heute Morgen, als ich die Predigt für mich selber mal gehalten habe, habe ich zu mir selber geredet und gemerkt, ich muss das Buch gleich fertig lesen, auch wenn es mich nervt. Ich muss es fertig lesen, weil das sind Gedanken, die ich so nicht denken würde und die ich schwierig finde, aber es sind Gedanken, die anders sind als meine und das bringt mich weiter. Und entweder werde ich am Ende sagen, ich bin gleich immer noch gleicher Meinung, aber wenn ich mich nicht solchen Sachen und Fragen aussetze und nur noch in meinem eigenen Gärtchen denke und lebe, dann wird das Leben eng. Und das, liebe Freunde, ist übrigens der Grund, warum wir einander brauchen. Wir brauchen Menschen um uns herum, die manchmal sagen, du, das verstehst du, aber da glaube ich falsch. Wir brauchen andere, die mit uns zusammen das Wort Gottes lesen und mit uns zusammen auslegen, damit wir zusammen mehr verstehen, als wir schon jetzt wissen. Und wir sind ja auch die einen oder anderen, ich meine, Fritz weiss, du bist schon recht vorgeguckt im Alter, gell? Und ich sage jetzt mal etwas ganz Steiles zu dir, oder? Wenn du jetzt in deinem Alter sagst, ich weiss schon alles und ich lerne nichts mehr dazu, dann wäre das schwierig. Du kannst nachher sagen, ob es so ist oder nicht, gell? Wenn das so wäre, dann wäre das schwierig, weil das würde bedeuten, dass du eigentlich mit dem Leben abgeschlossen hast. Ich bin überzeugt, dass man bis ins höhere Alter nachher dazulernen. Ich habe bei uns eine Frau, die ist so was, ja, die sagt mir das fast all Monate einmal, weißt? Ich bin so gesetzlich gewesen und ich habe gelernt, dass es eine größere Freiheit gibt. Über 80. Wenn man in dem bleibt und nur sagt, ich habe jetzt alles, dann wird das Leben und das geistliche und das christliche Leben furchtbar eng. Wenn wir aber uns herausfordern lassen mit neuen Gedanken, auch mit so einem Gedanken wie jetzt da, dass Gott ein Gott von der Auferstehung vom Leben ist, dann wird das Leben plötzlich wieder breiter und grösser. Ich komme zum Schluss. Gott sprengt da die Vorstellung von diesen Sadduzäern. So, ich stelle mir das richtig bildlich vor, oder wie es den Schwanz einziehen und davor schleichen. Wieder wissen, Jesus hat es uns wieder gesagt. Jesus hat gewusst, dass im Himmel jetzt schon Menschen sind und leben. Der Abraham, der Isaac, der Jakob. Und darum sagt er, ich lebe und ihr werdet auch leben. Der Stephanus, wo er gesteinigt wird, schaut er auf und sieht im Himmel oben Jesus Christus zu Rechten vom Vater, wie er steht und ihm und zuschaut. Und er weiss, dort oben wird er gehen. Der Paulus sagt, wenn es keine Auferstehung gäbe, dann wären wir die dümmsten Köge, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Dann wären wir völlig... Aber es gibt eine Auferstehung und darum sind wir die, die wissen, was kommt in die Ewigkeit. Der Petrus sagt, in der Auferstehung haben wir eine lebendige Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesus Christus haben wir eine lebendige Hoffnung. All die, die haben das gepackt und gegriffen. Und jetzt ist einfach die Frage, wie das bei dir aussieht. Ist es einfach etwas, wo man so ein bisschen sagt, vielleicht auch im Glaubensbekenntnis aufsagt, ich glaube an das ewige Leben, Amen. Oder ist es wirklich das, was dein Leben prägt? Dann kannst du jeden Morgen aufstehen und weisst, ich bin berufen für die Ewigkeit. Ich bin berufen, nicht da im Dreck und Schlamm von dieser Welt nur zu leben, sondern aufzusteigen zum Herr und dort wird meine Vollendung sein. Und das gibt im Leben einen unglaublichen Glanz, eine unglaubliche Herrlichkeit. In dem Moment, wo wir das glauben können, kommt ein Stück Himmel oben in unser Leben hinein. Und ich glaube, das ist das, was wir selber brauchen, aber was auch die Welt von uns Christen braucht. Dass wir Menschen sind, die eine Hoffnung verbreiten und Zuversicht. Amen.